Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Vor 5 Jahren wurde das Sexualstrafrecht in Deutschland reformiert. Opfer von sexueller Gewalt sollten besser geschützt und Täter konsequenter bestraft werden. Wir ziehen Bilanz. Was hat die Reform in der Praxis gebracht? Außerdem in dieser Sendung der Dieselskandal, wie Speditionen die Abgasreinigung manipulieren und so dafür sorgen, dass mehr Stickoxide in die Luft geblasen werden, als eigentlich erlaubt ist. Mein Name ist Gerd Schröder, schön, dass Sie dabei sind. Nein heißt Nein, so lautete das Leitmotiv für die Reform des Sexualstrafrechts vor 5 Jahren. Soll heißen, jede sexuelle Handlung gegen den, Zitat, erkennbar gegenstehenden Willen des Opfers ist strafbar. Auch dann, wenn der Täter nicht explizit Gewalt anwendet oder androht. Ein Meilenstein nannten viele diese Reform, die im November 2016 in Kraft getreten ist. Aber was hat sie wirklich gebracht in der Praxis? Fanny Kniestedt hat nachgehakt.
Ein aufgedrängter Kuss, der Griff zwischen die Beine beim Geschäftsessen, eine Vergewaltigung, gegen die sich das Opfer körperlich nicht zur Wehr setzt. Bis vor 5 Jahren war all das nicht strafbar. Seit 2016 heißt es nun, Nein heißt Nein. Susanne Bunke ist Referatsleiterin für Sexualstrafrecht im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz und war aktiv an der Reform beteiligt.
Die sexuelle Selbstbestimmung ist eben nicht nur dann verletzt, wenn ein Täter einen entgegenstehenden Willen mit Nötigung überwindet, also mit Gewalt oder mit Drohung mit Gewalt. Wir haben aber auch in § 177 Absatz 2 weitere Straftatbestände geregelt. Das sind Straftatbestände für Fälle, in denen das Opfer gar nicht in der Lage ist, Nein zu sagen, weil zum Beispiel ohnmächtig oder unter Drogen oder das Opfer, dem ist eine Äußerung des Neins gar nicht zumutbar, weil es zum Beispiel unter Druck gesetzt worden ist.
Das heißt, auch ohne Gewaltanwendung, wenn die Tat überraschend war oder das Opfer sich nicht gewehrt hat, kann es nun zu Verurteilungen kommen. Hinzu kommt ein ganz neuer Straftatbestand, die sexuelle Belästigung. Anwältin Christina Klemm ist immer noch fassungslos, dass es so lange gedauert hat.
Den Ladendiebstahl haben wir im Strafgesetzbuch. Oder die einfache Körperverletzung auch. Wir hatten immer Straftatbestände, die wurden als solche angesehen, aber eben massive sexualisierte Gewalt fielen da nicht raus. Und um das klarzustellen, schon allein dafür hat sich diese Reform gelohnt.
Laut Bundesjustizministerium gab es zwischen 2015 und 2019 fast 20.000 mehr Ermittlungsverfahren zur sexuellen Selbstbestimmung, insgesamt fast 57.000. Auch die Zahl der Urteile ist angestiegen, doch nur minimal. 2019 gab es etwas mehr als 3.500, doch die Dunkelziffer ist groß. Studien schätzen, dass nur 13% der Fälle angezeigt werden. Und von diesen 13% führen wiederum nur 9% zu Verurteilungen. Viel ist seit der Reform also nicht passiert. Ein Grund? Täter können sich immer noch sicher fühlen, so Katharina Göppner vom Bundesverband Frauen gegen Gewalt.
Viele der Verfahren werden eingestellt. Das heißt, genau diese Nein-heißt-Nein-Fälle landen eben nicht vor Gericht in vielen Fällen. Das führt zu Enttäuschungen bei Betroffenen, die uns auch zurückgemeldet haben, dass sie zum Beispiel nicht noch mal eine Anzeige erwägen würden.
Bei der Polizei fehle schlicht das Personal, das so viele Fälle bearbeiten könnte. Ein weiterer Grund? Es braucht Beweise. Kriminaldirektor Lutz Mädler.
Das Schwierige bei Sexualdelikten liegt darin, dass oft die Angaben des Opfers den Angaben des möglichen Täters gegenüberstehen. Und letztendlich in einem Verfahren gibt es neben der Unschuldsvermutung auch immer die Pflicht, B- und Entlasten zu ermitteln. Das heißt, bezüglich der Angaben zu prüfen, inwieweit dieses objektiviert werden können, diese Angaben.
Beweise wie zum Beispiel klinische Dokumentationen. Doch sehr oft gibt es die einfach nicht, weil die Tat entweder länger zurückliegt oder eben nicht zu äußeren Verletzungen geführt hat. Vor allem aber, weil die allermeisten Täter aus dem direkten sozialen Umfeld des Opfers kommen. Am Ende steht immer Aussage gegen Aussage. Und das bietet viel Interpretationsspielraum. Viola Butzler vom Frauennotruf in Leipzig.
Wenn man sich dann eine Betroffene anguckt und die zum Beispiel ganz regungslos von der Tat erzählt und wir Beraterinnen oder Therapeutinnen wissen, ja okay, die Gefühle sind abgespalten, das ist eine ganz normale Reaktion nach einem Trauma und sich aber vielleicht eine nicht so erfahrene Person, die involviert ist in das Strafverfahren, denkt, der bedeutet das ja gar nichts, wenn sie jetzt nicht in Tränen ausbricht. Also das ist natürlich total wichtig, die Auswirkungen von Trauma zu kennen.
Auch wenn es gute und sensibilisierte Ermittler und Ermittlerinnen gibt, die meisten sind es nicht, sagt Anwältin Christina Klemm.
Es gibt wirklich viele in der Praxis, viele und auch nicht weniger werdende schlechte Erlebnisse mit den Ermittlungsbehörden. Ich mache das ja nun seit vielen Jahren und ich höre immer noch, und das höre ich auch schon seit 20 Jahren von Mandantinnen, wie unsäglich schlecht sie behandelt werden, wenn sie Anzeige erstatten.
Und selbst wenn es ein Fall bis vor das Gericht schafft, auch AnwältInnen und RichterInnen fehlt das Wissen um Macht- und Gewaltdynamiken, Traumareaktionen und Begriffen wie Freeze Response, also das Erstarren aus einem Überforderungs- oder Schockzustand heraus. Anwältin Christina Klemm nennt ein typisches Beispiel aus der Praxis. Ein angeklagter Physiotherapeut hatte eine Patientin an die Brüste gefasst und sogar für einige Sekunden mit dem Finger penetriert. Der Angeklagte wurde freigesprochen, denn dem Gericht zufolge hätte sich das Opfer anders verhalten müssen, um glaubwürdig zu sein, erzählt Christina Klemm.
Da es nach den Urteilsfeststellungen nicht zum Einsatz von Nötigungsmitteln gekommen war, wäre aber schon bei dem Griff an den Hosenbund bei lebensnaher Betrachtung eine sofortige, gleichsam reflexartige Reaktion des Opfers in Form von körperlicher Abwehr oder Ausweichbewegungen und oder zumindest einer Äußerung zu erwarten gewesen. Der hierzu in der Berufungshauptverhandlung von der Nebenklägerin gebrachte Hinweis auf einen kurzen Schreckmoment ist im Anbetracht der vom Landgericht festgestellten Gesamtdauer von 5 bis 7 Sekunden schon für sich genommen nicht ohne weiteres plausibel und verliert durch die Schilderung der vorangegangenen sexuellen Belästigung in Form des dreimaligen Greifens an die Brust noch zusätzlich an Überzeugungskraft.
Ein anderes Beispiel. Eine Frau lernt über eine Dating-App einen Mann kennen, den sie später wegen sexueller Nötigung anzeigt. Das Urteil? Es sei nicht eindeutig festzustellen, dass der Angeklagte gegen den Willen der Frau gehandelt habe, denn sie habe nach dem Vorfall die Dating-App weiterhin benutzt und auch noch andere Männer getroffen. Am Ende heißt es, im Zweifel für den Angeklagten. Und der Zweifel wird genährt durch die sogenannten Vergewaltigungsmythen. Opfer sexualisierter Gewalt seien verzweifelt, hätten es auf den sexuellen Kontakt angelegt oder hätten nicht deutlich genug Nein gesagt. Sehr hartnäckig hält sich auch die Vorstellung, dass Frauen vorsätzlich anzeigen. Es gibt viele Beispiele dafür, dass Frauen ein gewisses Verhalten nachteilig ausgelegt wird, ganz besonders wenn der Täter aus dem direkten Umfeld des Opfers kommt, was bei sexualisierter Gewalt meistens der Fall ist. Was heißt das nun für die Reform? Susanne Bunke vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.
Das macht das BMJV immer bei größeren Reformen, dass wir beobachten, ist das praxistauglich, was sagt die Rechtsprechung dazu? Und gegebenenfalls steuern wir da auch nach.
Für den Bundesverband Frauen gegen Gewalt gibt es so einiges nachzubessern. Verpflichtende Schulungen für alle am Prozess Beteiligten, mehr Ausstattung und Personal für die Polizei, mehr Ressourcen für Beratungsstellen und vor allem mehr Forschung. Nach wie vor werde sexualisierte Gewalt selten als solche gesehen. Daher bleibe die Dunkelziffer bei den Anzeigen groß. Nur wenige Täter würden verurteilt, kritisiert der Bundesverband Frauen gegen Gewalt. Für Anwältin Christina Klemm muss deswegen vor allem eins passieren. Die Männer müssen mit ins Boot geholt werden.
Wir müssen über Männlichkeit reden. Und das müssen wir ganz früh, das müssen wir in der Erziehung, das müssen wir in den Kitas, in den Schulen, überall. Über Männlichkeitsbilder, die dazu führt, dass es dieses riesige Phänomen der sexualisierten Gewalt und auch sonstigen geschlechtsspezifischen Gewalt gibt.
Dann heißt es vielleicht nicht mehr, es liegt an dir, ob du Opfer wirst, sondern es liegt an dir, ob du Täter wirst.
Fanny Kniestedt mit einer Bilanz der Reform des Sexualstrafrechts vor 5 Jahren. Jeder, der mal auf der Autobahn unterwegs ist, weiß das. Die meisten der Güter und Waren in Europa werden von LKWs transportiert. Und dabei herrscht ein erbitterter Konkurrenzkampf, bei dem nur die Billigsten zum Zuge kommen. Die Speditionen sparen, wo sie können, bezahlen die Fahrer skandalös schlecht und umgehen trickreich gesetzliche Umweltauflagen. Nicht selten mit hoher krimineller Energie. Ernst Ludwig von Aster über dreckige Lastwagen, sorglose Aufsichtsbehörden und erboste Transportfirmen.
Dicht an dicht drängen sich die LKWs auf der rechten Spur. Immer wieder gerät die Blechkarawane ins Stocken, nimmt dann langsam wieder Fahrt auf. Alltag auf der A2 zwischen Frankfurt-Oder und Lodz, einer der Hauptverkehrsachsen für den Ost-West-Lieferverkehr.
Wir sind hier von Frankfurt-Oder bis nach Lodz gefahren, was ein ganz schön langes Stück für einen Tag ist, hin und zurück. Die Mehrzahl der Fahrzeuge waren eben polnische LKWs, 2 oder 3 deutsche. Wir fahren einige russische LKWs, belarussische LKWs und andere, aber die Hauptzahl in Polen waren eben doch polnische LKW.
erinnert sich Axel Friedrich mit einem Lächeln. Nicht LKWs überholen, sondern immer dranbleiben und zwar im richtigen Abstand. Das war die Mission über mehr als 700 Kilometer. Friedrichs Fahrzeug, ein PKW, vollgestopft mit Technik, am wichtigsten zwei Messfühler vorne an der Stoßstange.
Wir fahren also diesen Fahrzeugen nach, bleiben dann in der Abgasfahne des Fahrzeugs. Und da messen wir eben CO2, damit können wir erkennen, wir sind in Abgasfahne und messen eben NO und NO2 sehr, sehr genau.
Plume-Chase-Verfahren nennt sich diese mobile Messmethode, die in den vergangenen 5 Jahren an der Uni Heidelberg entwickelt wurde. Abgasmessungen, das ist so etwas wie Axel Friedrichs Lebensthema. Als Abteilungsleiter im Umweltbundesamt legte er sich, wenn es um saubere Luft ging, schon mit Autoindustrie und Bundesregierung an. Nach seiner Pensionierung machte er weiter. Friedrich war es, der mit seinen Messungen zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe maßgeblich die Abgasmanipulationen der Automobilindustrie entlarvte. Nun konzentriert sich der 74-Jährige auf die LKWs. Auch die verbrennen meistens Diesel, müssen regelmäßig AdBlue, das Harnstoffgemisch, einspritzen, um Stickoxide im Abgas zu neutralisieren.
Der Preisdruck hier auf der Betreiberseite der LKW führt eben auch zu Manipulationen. Denn Harnstoff kostet Geld und wenn ich den nicht einspritze, spare ich eben Geld zulasten der Gesundheit der Menschen und der Natur.
Die Margen im Transportgewerbe sind gering, der Wettbewerb unter den Speditionen oft ruinös. Über 1,5 Jahre verfolgten Friedrich und seine Kollegen LKWs auf internationalen Transitstrecken in 5 Ländern, werteten am Ende 545 Messungen aus. Ergebnis: Rund die Hälfte der LKWs stießen erheblich mehr Stickoxide aus, als gesetzlich erlaubt ist. In der Schadstoffklasse 5 überschritten mehr als 60% den Grenzwert, in der Schadstoffklasse 6 mehr als 50%. Die größten Dreckschleudern emittierten dabei mehr als 10-mal so viel wie erlaubt.
Wir haben bei den Fahrzeugen mit Euro 6, dass ungefähr 20%, über 50% der Emissionen ausmachen. Das heißt, wenige haben sehr hohe Emissionen und bestimmen die Gesamtemissionen der Flotte. Das heißt, wenn man hier diese Fahrzeuge entsprechend kontrollieren würde, würden unsere Emissionen bei Lkw-Stickoxide deutlich gesenkt werden können.
Anders als bei den Diesel-Pkw, wo die Hersteller die Abgasreinigung schon ab Werk manipulierten, tricksen bei den Lkws die Spediteure. Wie sie ihre Trucks nachrüsten, um AdBlue einzusparen, ist seit spätestens 2017 bekannt, weiß Andreas Mosshirsch. Er sitzt in der Nähe von München vor seinem Rechner. Mosshirsch ist Vorstand von Camion Pro, einem Verband, der vor allem das mittelständische Transportgewerbe vertritt. 2017 reiste er zur Recherche nach Rumänien, inkognito.
Da habe ich mich als Unternehmer ausgegeben und da sind mir verschiedene kriminelle Sachen angeboten worden, unter anderem eben auch diese Emulatoren, mit denen man also die Abgasanlagen manipulieren kann.
Emulatoren, das sind zigarettenschachtelgroße Boxen, die über einen Stecker mit der Bordelektronik des LKW verbunden werden und mit denen die AdBlue-Zufuhr an- und ausgeschaltet werden kann. Für 30 Euro können sie im Internet bestellt werden. Mittlerweile aber konzentrieren sich die Anbieter auf modernere LKWs der Schadstoffklasse 6. Auch hier machte Mosshirsch den Praxistest und investierte rund 600 Euro für den Mercedes unter den Emulatoren, wie er es nennt.
Kann den selber programmieren. Wir haben zum Beispiel dann so eingestellt, dass er ab einer bestimmten Geschwindigkeit sich erst einschaltet. Das heißt, erst ab 60 Stundenkilometer wird der Emulator überhaupt aktiv.
Die Folge: Fährt der LKW schneller als 60 Stundenkilometer, wird kein Harnstoff in den Katalysator gespritzt. Die Abgase werden weitgehend ungefiltert in die Luft geblasen. Anders als die Emulatoren der ersten Generation, die noch in Kästchenform daherkamen, sind die neuen Modelle kaum auffindbar.
Eben diese Geräte sind wesentlich kleiner geworden. Das sieht aus wie eine Bohne etwa, muss man sich das vorstellen, an einem Kabelstrang. Also wenn Sie den finden wollen, müssen Sie den gesamten Kabelstrang aufschneiden.
Durch die Manipulationen können Speditionen pro LKW und Jahr bis zu 1.500 Euro sparen. Erwischt werden die Abgastrickser eher selten. Der Grund: Es wird kaum kontrolliert. Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Deutschland nach Angaben des Bundesamtes für Güterverkehr, kurz BAG, gerade mal 3.324 LKWs auf AdBlue-Manipulationen überprüft, 139 wurden beanstandet, 4,2%. Andreas Mosshirsch hält das für einen Skandal. Gehen andere Länder, wie zum Beispiel Spanien, doch von bis zu 15% manipulierten LKW aus. Immer wieder hat Mosshirsch das BAG um eine Verschärfung der Kontrollen gebeten, ohne Erfolg.
Seit Jahren wird in der Transportbranche an die Behörden und an die Regierung appelliert, man solle mehr Kontrollen machen. Das zeigt also schon, wie da die Not eigentlich im Land herrscht, dass man die Behörden geradezu anfleht, doch die Branche stärker zu kontrollieren.
Dass eine erhöhte Kontrollfrequenz Einfluss auf die Qualität der Abgasreinigung haben kann, auch das konnte Axel Friedrich bei seiner Polentour beobachten. Das Land stellt heute die größte Lkw-Flotte Europas. Auch viele deutsche Speditionen betreiben in Polen Zweigstellen und schicken von dort aus Kostengründen ihre Trucks durch Europa. An jeder Mautstelle und an fast jedem Rastplatz in Polen parkt eines der grünen Fahrzeuge der Inspekcja Transportu Drogowego, der Straßeninspektion, die auch für die Kontrollen der Lkw zuständig ist. Krokodile werden die Verkehrswächter von den Lkw-Fahrern respektvoll genannt. Allein ihre Anwesenheit am Straßenrand scheint für bessere Luft zu sorgen.
Also haben wir das ganz gezielt gemacht mit einer Fahrt speziell nach Polen und haben hier nur polnische Lkw Euro 6 ausgewertet und hat sich gezeigt, dass die eben 38% weniger Emissionen hatten als die polnischen Lkws in Deutschland. Das heißt, es zeigt, dass irgendwas muss da sein. Wir wissen nicht genau was.
Sauberere Lkw in Polen, dreckige in Deutschland. Andreas Mosjersch hat dafür eine einfache Erklärung.
Die Polen waren Deutschland immer schon voraus. Die polnische Polizei hat damals schon 2017, die waren auf dieses Thema schon sensibilisiert. Die haben schon ziemlich qualifizierte Kontrollen gemacht.
Speditionen, die AdBlue auf Kosten der Umwelt sparen wollen, haben in Deutschland also derzeit wenig zu befürchten. Außer wenn Axel Friedrich mit seinem Messfahrzeug hinter ihnen auftaucht.
Eigentlich, was wir machen, ist eigentlich Aufgabe des Staates. Wir machen hier Staatsersatzarbeit. Eigentlich müssen die Behörden des Verkehrs und des Umweltministeriums diese Aufgaben wahrnehmen.
Ernst Ludwig von Aster war das über die Tricksereien der Speditionen bei der Abgasreinigung.